Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast, heute mit Kolja Unger
und Rafael Smarzow. Und Kolja, heute geht es um die Darstellung von Geschichte und historischen Szenarien in Computerspielen. Hast du mal so ein Spiel gespielt, in dem sowas vorkommt?
Irgendwie ist man ja immer in irgendeiner Geschichte und auch in irgendeinem historischen Kontext.
Also mir geht es wirklich buchstäblich um jetzt das Mittelalter.
Die Geschichtsunterricht beim Spielen, beim Game.
Ja, so ein bisschen, ja.
Also der Moment, wo ich das am meisten hatte, war bei Age of Empires. Das habe ich schon ganz früh gespielt. Und man arbeitet sich dann bei so irgendeinem Volk von der Steinzeit über verschiedene Entwicklungsstufen bis ins Mittelalter vor. Mein Lieblings-Age of Empires war Age of Mythology, weil ich auch so gerne mich immer mit Mythologien beschäftige. Da habe ich auch, glaube ich, ziemlich viel gelernt über die Ausdifferenzierung von Kultur und Zivilisation durch Religion. In dem Fall halt griechische Mythologie, die ganze Götterwelt, bei den Ägyptern und letztendlich dann auch bei den Germanen. Und das fließt irgendwie so spannend ineinander in natürlich einem fiktiven Szenario, wo dann aber auch wieder historische bzw. mythologische Gestalten aufkommen.
Diese Spiele sind mir auf jeden Fall ein Begriff. Es gab in letzter Zeit aber auch immer wieder kontroverse Diskussionen über historische Authentizität in Spielen. Etwa musste die Wirtschaftssimulation Anno 1800 sich die Kritik gefallen lassen, Sklaverei und Kolonialismus nicht zu thematisieren.
Spiel des Jahres übrigens, ne?
Ja, aber dennoch, es gab diese kontroverse Diskussion hier, die wir auch hier im Haus, also bei uns bei Corso, abgebildet hatten. Dann fällt mir ein, das im Mittelalter platzierte Spiel Kingdom Come Deliverance wurde wegen mangelnder Diversität kritisiert. Der Vorwurf, es gebe eben zu wenig schwarze Charaktere im Spiel. Darauf die Antwort des Entwicklers, das Mittelalter war halt weiß.
Okay.
Tja, aber die Sache ist halt die so, ja, wie war das Mittelalter denn eigentlich? Also letztendlich weiß das niemand so genau und wir können da nur Interpretationen des Mittelalters herstellen, auch in Spielen. Und diese Interpretationen sind meiner Meinung nach nie zu 100% authentisch.
Ja, Authentizität ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Und wenn ich eben über Geschichte nachdenke, das ist ja noch neu, dass man von einer Geschichtsschreibung ausgeht. Das hat man erst irgendwie so im 18. Jahrhundert angefangen, dass man so in der Aufklärung, dass man von einer positivistischen, also die eine Geschichte, so war es, ausgegangen ist als eine Wissenschaft. Und das hat man dann in den 60er Jahren auch wieder in Frage gestellt, weil man mit dieser einen Festlegung, so war Geschichte, natürlich auch immer andere Geschichten oder andere Perspektiven auf Geschichten, meistens die weniger mächtigen, vielleicht hier ein Beispiel die schwarze oder eine weibliche Perspektive ausschließt.
Genau, und die Frage ist halt einfach, was ist historische Authentizität in Spielen? Also müssen Spiele sowas überhaupt leisten, historisch authentisch zu sein? Und inwiefern kommt auch Spielen und ihren EntwicklerInnen ja so eine Verantwortung zu, möglichst historisch genau zu arbeiten, wenn sie denn schon historische Settings bedienen?
Ja, würde mich auch interessieren, welche Kriterien man da überhaupt festlegt.
Also, wenn es die überhaupt gibt.
Wenn es die überhaupt gibt. Genau. Wer könnte das denn gut wissen?
Ja, das weiß zum Beispiel Felix Zimmermann. Der hat zusammen mit Martin Lorber das Buch History in Games, Contingencies of an Authentic Past herausgegeben. Christoph Reimann hat mit Felix Zimmermann gesprochen.
Hallo.
Also es gibt ziemlich viele Spiele, die in vergangenen Epochen spielen. Das zeigt ja auch eben dieser aktuelle Sammelband, den Sie mit herausgegeben haben. Warum diese Obsession mit der Vergangenheit?
Das ist ja im Grunde eine Diskussion, die wir ja auch noch führen. Und wir überlegen, was daran so faszinierend sein könnte. Natürlich, wenn man sich anschaut, warum ist es sinnvoll, von Produzentenseite das zu machen, gibt es natürlich viele Beweggründe. Diese Settings sind meistens schon bekannt zu einem gewissen Level, deswegen kann man die sehr gut voraussetzen, muss dafür keine Lizenzgebühren zahlen und solche Dinge. Das heißt, das bietet sich natürlich an. Auf der anderen Seite überlegen wir, was ist für die Spielenden relevant, wenn sie diese Spiele spielen. Und da sehen wir, dass es natürlich eine Faszination für die Vergangenheit gibt, um dort in diesen vergangenen Zeiten auch die eigene Identität irgendwie zu bestätigen, dass in dieser Vergangenheit aber auch Mythen reproduziert werden zum Beispiel. Aber das ist auch einfach ein sehr schöner im Grunde Wechsel aus dem Alltag ist, wenn man dort eben in vergangene Zeiten eintauchen kann, die möglichst glaubwürdig dargestellt werden.
Wie kann man denn die eigene Identität bestätigt sehen, wenn man in die Vergangenheit eintaucht?
Also es hat ja auch einfach was damit zu tun, dass wir Menschen ja zeitliche Wesen sind. Und für uns zeitliche Wesen ist es ja auch relevant, dass wir eben in der Jetztzeit leben, aber dass es für uns eine Zukunft und eine Vergangenheit gibt. Das heißt, es hat also auch was mit eben dieser Selbstverortung zu tun als zeitliches Wesen. Und diese Selbstverortung funktioniert zum Beispiel darüber, dass man mit verschiedenen Vergangenheitsdarstellungen interagiert. Das kann ja auch in Filmen oder Ähnliches sein oder in Romanen. das hilft einfach sozusagen uns als zeitliche Wesen besser zu verorten tatsächlich.
Möglichst echt sollen diese Spielerlebnisse wirken, damit werben ja auch die Spielhersteller. Authentizität ist so das Schlagwort in diesem Zusammenhang. Es ist ja durchaus ein schwieriger Begriff, weil es so verschiedene Auffassungen davon gibt. Aber wenn wir uns nicht so sehr aufhalten mit einer Definition von Authentizität, was macht ein Spiel denn echt?
Also allein, dass man schon das Wort echt benutzt, wenn man auch über Authentizität spricht, das gibt ja schon so einen Hinweis darauf, worüber wir hier eigentlich reden tatsächlich. Und auch da ist es so, dass in Spielen sehr verschiedene Techniken eingesetzt werden. Also eine sehr bekannte Technik, dafür sind Spiele auch zum gewissen Grad bekannt, ist, dass sie in bestimmten Dingen, die sie darstellen, sehr detailverliebt sind. Also es gibt zum Beispiel ja auch sehr bekannte First-Person-Shooter, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Mhm. Und auch da wird dann sehr, sehr große Detailliebe in die Waffen zum Beispiel gesteckt oder auch in die Panzer, was auch immer.
Aber
auch
wenn man sich Mittelalter-Settings.
Genau, die es damals wirklich gab, genau. Oder auch bei Mittelalter-Settings, dass dann wirklich in diesen Details sehr genau gearbeitet wird. Ja, also dass dann die Rüstungen aussehen, als würden sie aus dieser Zeit stammen. Das muss man natürlich dann auch differenzieren. Das greift natürlich nicht auf ein akademisches Verständnis von Geschichte zurück. Ja? Das heißt, da geht es nicht darum, den Forschungsstand 1:1 in einem Spiel zu repräsentieren, sondern natürlich sind die Entwickler und Entwickler vorher mit der Recherche betraut und schauen natürlich, was ist in anderen populären Formaten zum Beispiel gerade on vogue sozusagen und versuchen dann eher das auch zum gewissen Teil zu reproduzieren. Weil es gibt ja Erwartungen einfach von den Menschen, wenn sie diese Spiele spielen. Und diese Erwartungen an diese jeweilige Epoche, die muss natürlich auch in Spielen befriedigt werden.
Das ist interessant. Also die Spielehersteller, die sind einerseits zumindest etwas historisch informiert, wenn ich sie richtig verstanden habe, wenn es drauf ankommt in ihren Spielen. Aber es gibt auch so eine Art, Zeitgeist des Games, das definiert, wie zum Beispiel so ein Mittelalter-Spiel aussieht.
Genau. Es ist also im Grunde so, dass die Entwicklerinnen und Entwickler und die großen Publisher dann auch sagen, ja, wir haben auch Historikerinnen und Historiker hinzugezogen, wir haben uns mit denen beraten und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es trotzdem so, man bekommt zum Beispiel von denen auch lange Aufsätze, in denen die sagen, so, das ist jetzt der Forschungsstand. Dann gibt es aber eben diese andere Seite, da wird andere populäre Darstellungen werden in den Blick genommen. Und dann gibt es eben das Spiel selbst, die Spielmechaniken, die auch schon vorgeben, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und so muss man zwangsläufig dann auch von dem Forschungsstand zu einem gewissen Level abweichen, weil in Spielen geht es natürlich darum, dass die Person, die spielt, eine gewisse Handlungsmacht hat, dass sie Einfluss auf das Setting nehmen kann. Und das verformt natürlich auch schon die Geschichte, die dargestellt wird. Das heißt, dann kann der Forschungsstand so oder so sein, aber dann muss man ihn trotzdem natürlich so ausrichten für das Spiel, dass man zum Beispiel einen Charakter spielt, der sehr großen Einfluss auf das Weltgeschehen hatte in diesem Moment, was natürlich in den seltensten Fällen wirklich einem geschichtswissenschaftlichen Forschungsstand entspricht.
Mhm. Also Gameplay verändert unsere Vorstellung in einer historischen Epoche? Würden Sie so weit gehen?
Das kann man sagen, dass Gameplay eben Anforderungen an die historische Epoche stellt und wie sie dargestellt wird. Und man muss dann natürlich aber vorsichtig sein, wenn man dann einen Schritt weitergeht und sagt, was sind die Wirkungen davon? Also wie wirken die Spiele auf uns? Nehmen wir das, was darin dargestellt wird, sozusagen als die Realität wahr und sagen, ja, das ist jetzt Vergangenheit. Denn es gibt dazu einfach noch keine belastbare Wirkungsforschung. Und es ist auch sehr schwierig, wenn man sich vorstellt, wie fragt man bei den Rezipienten tatsächlich dann deren Geschichtsvorstellungen ab. Das ist ja relativ schwer, weil es sehr komplexe Phänomene sind, wie jemand sich die Vergangenheit vorstellt. Das kann man ja nicht einfach nur mit Faktenwissen abfragen, weil es darum auch gar nicht geht, sondern es ist mehr so eine größere Vorstellung davon. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass in Spielen zumindest verhandelt wird, was sagbar ist und was zeigbar ist. Also was im Grunde unser aktueller Konsens über eine bestimmte Vergangenheit ist und dass das schon beeinflusst wird dadurch, was für Spielmechaniken im Moment erfolgreich sind, gerne gespielt werden und auch für die Produzentinnen im Grunde auch erfolgsversprechend sind.
Das ist ein interessanter Punkt, der bringt mich zu meiner letzten Frage. Felix Zimmermann, die Frage ist, tragen Computerspielhersteller eine Verantwortung im Umgang mit geschichtlichen Darstellungen? Also, Sie erinnern sich vielleicht an das Computerspiel Wolfenstein 2. Da ging es darum, da gab es dann Kontrahenten und die waren relativ leicht so als Nazis zu identifizieren. Juden zum Beispiel kamen dann in dem Spiel, das irgendwie ja sehr detailgetreu daherkam und auch sehr echt wirkte, nicht vor. Das hat auch für Kritik gesorgt. Also, tragen Computerspielhersteller eine Verantwortung im Umgang mit geschichtlichen Darstellungen?
Das tun sie auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal kurz bei Wolfenstein einwenden. Da haben wir eine besondere Situation in Deutschland, dass in der internationalen Version durchaus auch Juden vorkamen und auch thematisiert wurden. Und in der deutschen Version, wo man ja sowieso Anpassungen auch wegen der Symbolik und so etwas gemacht hat, ist man übers Ziel hinausgeschossen und hat auch diese Erwähnungen entfernt. Das ist noch eine besondere Situation, aber in der internationalen Version haben die Entwickler und Entwickler das durchaus eingebaut. Und ja, ich glaube, da ist es so, dass es eine Verantwortung gibt, dass wir aufpassen müssen, trotzdem natürlich als zum Beispiel jetzt ich als Historiker, dass wir jetzt nicht an die Spieleentwickler herantreten und an denen die Ansprüche stellen, die man an eine geschichtswissenschaftliche Monographie stellt zum Beispiel. Das ist natürlich ein anderes Format. Trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass man eine, je nachdem natürlich in was für einer Größenordnung man ein Spiel entwickelt, dass man sehr viele Menschen damit erreicht und dass man zu einer gewissen Art und Weise schon auch mitverhandelt, wie Vergangenheit dargestellt wird. Und dass damit natürlich auch zu einem gewissen Punkt eine Verantwortung hereinspielt, dass man bestimmte Dinge betont, bestimmte Dinge weglässt. Und meine persönliche Position dazu ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, bestimmte Dinge zu betonen und bestimmte wegzulassen, weil eben ein Spiel ist und bestimmte Mechaniken braucht. Aber dass man dort dann überlegen sollte, gut, wenn ich dieses eine Szenario weglasse oder diesen einen historischen Fakt sozusagen, kann ich das nicht irgendwie noch im Spiel zumindest verarbeiten und deutlich machen im Spiel, ich habe das weggelassen, weil gibt es dann nicht diese Möglichkeiten, so eine Reflexionsebene in das Spiel einzubauen? Denn ich glaube nicht, dass es an sich problematisch ist. Ich glaube, problematisch ist es dann, wenn man es sozusagen totschweigt. Es gab zum Beispiel diese lange Debatte zu Anno 1800 über mit Kolonialismus und so weiter. Das ist einfach so, dass es in diesem Spiel einfach nicht wirklich erwähnt wird. Ja, also dass es also man koloniale Handlungen durchführt, aber es nicht explizit erwähnt wird. Und ich glaube, da könnte man einfach reflektiert damit umgehen, ohne dass man sagen muss, ihr müsst das ganze Spiel jetzt anders machen.
Das klingt so, als seien sich Spieleentwickler noch nicht ausreichend ihrer Verantwortung bewusst in dieser Hinsicht.
Ich merke zunehmend, dass da eine größere Reflexionsebene sich entwickelt irgendwie. Und wir treten auch öfter mit den Spieleentwicklern und Entwicklern in Kontakt. Aber es ist schon so natürlich, dass die vor allem bei großen Studios natürlich auch unter allen möglichen anderen wirtschaftlichen Zwängen und so etwas stehen. Und da geht es natürlich auch darum, dass das Spiel einfach erfolgreich ist. Das muss man natürlich schon sehen. Aber zunehmend gibt es dieses Bewusstsein. Und ich glaube auch, dass wir uns im Moment in so einer Schwelle befinden, wo es kleine Produktionen gibt, die sich sehr bewusst mit dieser Verantwortung auseinandersetzen und wo auch die Großen merken, okay, wir können das jetzt nicht einfach immer alles nur noch totschweigen, sondern wir müssen uns reflektierter damit auseinandersetzen.
Das war der Corso-Podcast. Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder
bei Spotify oder auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso. Kolja Unger
und Raphael Smarzow, wir sagen ciao.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.